glaube, der größte Unterschied ist, dass im Fall von Unternehmen es ja eigentlich nicht darum geht, mich oder dich oder irgendjemanden als Einzelperson zu überwachen. Mhm. In diesem überwachungskapitalistischen Modell geht es ja darum, sagen, möglichst viele Daten von uns zu sammeln, aber nicht mit dem Ziel, uns als Einzelpersonen zu gefährden, zu überwachen im Alltag. Gleichzeitig passiert es natürlich aber auch immer wieder, dass es zu Kollateralschäden kommt. Wenn zum Beispiel jemand in meine Accounts reinkommt, kann Stalking sehr gut darüber stattfinden.
Frei und gleich. Der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute um das Menschenrecht auf Privatsphäre. Und wie immer schauen wir auch da ganz genau hin, wo gibt es hier in Deutschland noch Nachholbedarf bei der Umsetzung dieses Menschenrechts. Ich bin Franziska Walser und ich habe euch heute zum Einstieg einen Lifehack mitgebracht. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr wollt heimlich einen Brief öffnen. Dann haltet ihr den Umschlag einfach über heißen Wasserdampf. Das löst den Kleber, also ich meine jetzt diesen Klebestreifen, den man anlecken muss. Und schon könnt ihr den Brief öffnen, lesen und dann unauffällig wieder verschließen. Warum ich euch das erzähle? Weil die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 verabschiedet wurde, also vor 75 Jahren. Und ich stelle es mir so vor, dass die Verfasserinnen sich damals so etwas wie dieses heimliche Briefmanöver vorgestellt haben, als sie den Artikel 12 verfasst haben. Da heißt es, niemand darf willkürlichen Eingriffen in das eigene Privatleben, die eigene Familie, die eigene Wohnung und den eigenen Schriftverkehr ausgesetzt werden. Dieser Schriftverkehr, der so geschützt ist, der findet heute vor allem in E-Mails und Messenger-Diensten statt. Und außerdem ist es für viele von uns, auch für mich, total selbstverständlich, dass wir privateste Dinge wie Urlaubsfotos, Bankdaten oder Arzttermine digital speichern und hin und her schicken. Was bedeutet das Menschenrecht auf Privatsphäre eigentlich heute, im Jahr 2024? Wo erleben wir hier in Deutschland Eingriffe ins Privatleben? Um diese Fragen geht es heute im Frei und Gleich Podcast. Und wie immer gibt es am Ende einen Hack für euch, also einen Tipp, wie ihr das Menschenrecht auf Privatsphäre im Alltag schützen könnt. Mein Gast heute ist Chris Köver. Die hat das Missy-Magazin mitgegründet, war da lange auch Mitglied der Chefredaktion. Und jetzt ist Chris Köver Redakteurin bei Netzpolitik.org. Netzpolitik.org ist ein spendenfinanziertes journalistisches Angebot rund um digitale Freiheitsrechte. Und Chris Köver befasst sich dort unter anderem mit den Themen digitale Gewalt, KI und die Überwachung von Geflüchteten. Hallo Chris, willkommen bei Frei und Gleich.
Hallo.
Ich habe mich ja im Vorfeld gefragt, weil wir ja eben bei der Privatsphäre sind, aber bei dieser quasi digitalen Haustür, ne? Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, das so für mich festzumachen. Wo ist meine digitale Haustür? Ich sehe sie nicht. Wo beginnt die eigentlich? Was würdest du denn sagen?
Also ich würde sagen, ist das ja gar nicht mehr so einfach zu trennen. Ne? Es wird ja oft gesagt, ja, es gibt irgendwie das Analoge und dann gibt es das Digitale. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich gibt es diese klare Trennung gar nicht mehr in unserem Leben. Also wenn ich irgendwie an mich selber denke, irgendwie wenn ich in meinem Alltag irgendwie das, was auf meinem Smartphone zum Beispiel stattfindet oder das, was irgendwie auf sozialen Medien, was ich poste, was ich da mache, das ist ja auch mein Alltag irgendwie. Und ich mache da selber gar nicht mehr so eine Trennung auf. Das ist etwas, wo ich gerade im Zusammenhang mit digitaler Gewalt auch mal wieder versuche, dagegen zu halten, weil es ja impliziert, die Sachen, die...
Es ist nicht echt, sozusagen. Macht euch keinen Kopf, ne? Irgendwie, genau. Es passiert nichts quasi.
Ja. Aber ja, also ich glaube für mich, wenn ist es, und ja auch rechtlich, es gibt ja auch eine Definition, ist es natürlich an der Stelle, wo es um die Geräte geht oft, ne? Also was ist auf meinem Smartphone, was ist auf meiner Festplatte, da sollte es eine sehr klare Grenze geben, wer da drauf gucken darf und wer nicht.
Also nicht, was poste ich, sondern was ist wirklich in meiner Bildergalerie drin oder solche Sachen, ne? Genau.
Ja, das, was ich veröffentliche ich ja aus freien Stücken. Sei es jetzt irgendwie auf der Seite von netzpolitik.org oder auf sozialen Medien. Aber das, was ich nicht veröffentliche, da gibt es ja in der Regel auch gute Gründe dafür. Und da möchte ich natürlich nicht, dass da irgendjemand reinschaut. Und gleichzeitig ist ja gerade auf dem Smartphone unglaublich viel von uns drauf. Mhm. Also wer Zugriff darauf hätte,
da das ist wirklich... Tagebuch ist nichts dagegen
alles,
letztendlich.
Ne? Du weißt, wann noch ich privater. Wo war, ja. Wann welche Arzttermine, was ich mache, mit wem ich gesprochen habe, was ich gesprochen habe. Also sehr, sehr, sehr tief, finde ich, geht das in die eigene Privatsphäre rein.
Ich habe zur Vorbereitung total gebannt euren Podcast gehört. Der heißt Systemeinstellungen, für den Grimme-Preis nominiert auch jetzt gerade. Und da erzählt die von Menschen, die ganz unerwartet ins Visier des Staates geraten. Und also in einer Episode geht es um David, der will eine Arbeitserlaubnis beantragen, muss dann durch so eine Sicherheitsschleuse in die Behörde rein, gibt da sein Handy ab, denkt, naja, Sicherheitsvorkehrung, und dann bekommt er das nie wieder.
Weil Handy ist alles drin, Bücher, alles drin. Kontakt mit Freunden, so und einfach weg. Ja, aber die Art und Weise hat mich nicht gefallen. Ehrlich, ich habe nicht gedacht, das wurde hier in Deutschland so. Okay, ich habe nicht kriminelle Sachen gemacht, was mein Handy genommen und man. Ich habe alles verloren.
David war in dem Sinne ein totaler Glücksfall, weil er eben sehr gerne oder unbedingt sprechen wollte. Er wollte unbedingt, das war wirklich sehr eindrucksvoll, das erste Mal mit einer Person zu sprechen, die dann wirklich uns auch schildern konnte. Erstens, was ist konkret passiert in der Situation auf dem Amt? Wie lange war sein Handy weg? Und aber auch, wie hat sich das angefühlt? Was hat es eigentlich für ihn bedeutet, in dem Moment ohne dieses Gerät zu sein?
Und ich glaube, um es nochmal zu verstehen, also das trifft vor allem Geflüchtete, wo nicht klar ist, was ist das Herkunftsland? Und da geht es darum, wohin können wir diesen Menschen abschieben, beziehungsweise auch, über welche Länder ist er eingereist, ne, wegen dem Dublin-Abkommen?
Genau, also es geht um Personen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist oder die vielleicht auch einfach irgendwann mal ein Visum hatten, aber das Visum ist abgelaufen, die aber aus welchem Grund auch immer vollziehbar ausreisepflichtig sind, heißt es dann. Das heißt, sie müssen Deutschland verlassen. Und wenn ich dann von einem Land Papiere haben will und die Länder sagen dann teilweise auch einfach, ja, wissen wir doch nicht, ob das unser Staatsbürger ist oder Staatsbürgerin, dann zeigen sie doch erstmal, was sie da an Beweisen haben. Und sie reden von Hinweisen, die darauf hindeuten könnten, und suchen dann eben nach genau sowas, nach angerufenen Telefonnummern, nach Sprachen, die verwendet werden in Nachrichten, um dann eben zu sagen, okay, das ist für uns ein Hinweis.
Ist es denn aus deiner Sicht ein Unterschied, ob jetzt der Staat, wie in den Fällen, über die wir gesprochen haben, also Staatsorgane, die Privatsphäre verletzen oder ob das Unternehmen tun? Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel Meta, ne? Also weil es gibt ja auch von der Seite, auch von kommerziellen Unternehmen, gibt es ja Eingriffe in die Privatsphäre.
Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass im Fall von Unternehmen es ja eigentlich nicht darum geht, mich oder dich oder irgendjemanden als Einzelperson zu überwachen. Mhm. In diesem überwachungskapitalistischen Modell, wie das ja dann auch genannt wird, geht es ja eher darum, sagen, möglichst viele Daten von uns zu sammeln, aber nicht mit dem Ziel, uns als Einzelpersonen zu gefährden, zu überwachen im Alltag oder unter Druck zu setzen, sondern das ist ja einfach nur mit dem Ziel, Gewinn zu machen.
Also da bin ich quasi, ich bin nicht Franziska, sondern ich bin Teil einer Zielgruppe und dann bin ich ein Datenpunkt, der einfach interessant ist, zusammen mit anderen Datenpunkten.
Erstmal ja, genau aus dieser Unternehmenslogik heraus sind wir einfach nur, sagen, unsere Daten sind irgendwie Ressource und die wird dann zu Geld gemacht. Gleichzeitig passiert es natürlich aber auch immer wieder, dass es zu Kollateralschäden kommt, weil dadurch, dass die Unternehmen so viele Daten über uns sammeln, sind diese Daten im Zweifelsfall, wenn zum Beispiel jemand in meine Accounts reinkommt, kann Stalking sehr gut darüber stattfinden, dadurch, dass ja auch zum Beispiel in meinem Instagram-Account oder verschiedenen Accounts durchaus mein Standort nachverfolgt werden kann oder gesehen werden kann, von wo habe ich Bilder hochgeladen. Und das ist etwas, das wir immer wieder gesehen haben, auch im Zusammenhang mit Partnerschaftsgewalt, häuslicher Gewalt, dass manchmal sich Partnerinnen und Partner einfach Zugang zu Google oder zum Apple-Account oder eben zum Instagram-Account verschaffen und dann darüber auch überwachen können. Wir haben jetzt gesehen in den USA, welche Auswirkungen es haben kann. Da kommt dann manchmal beides zusammen. Also staatliche Behörden können ja dann Anfragen stellen bei Telegram, aber auch irgendwie bei Meta zum Beispiel, was halt über einen Facebook Messenger ausgetauscht worden ist. Und da gab es ja jetzt aus den USA die ersten Fälle, wo dann Frauen, die Abtreibungsmedikamente bestellt haben, zum Beispiel, darüber dann strafverfolgt worden sind, weil dann eine Anfrage an Meta ihre Nachrichten offenbart hat und da irgendwie klar wurde, dass sie planen, eben diese Pillen zu bestellen.
Also okay, also es kann sich auf ganz gefährliche Art kombinieren, sozusagen.
Genau.
Ne? Das, was man halt hergeben muss, wenn man sich im digitalen Raum bewegt auf solchen Plattformen.
Oder freiwillig vielleicht hergibt im Glauben, das sei jetzt ein privater Raum und sich nicht ausreichend bewusst macht, dass man da gerade eigentlich die Kanäle von Dritten benutzt. Ne? Und das, was wir jetzt im Messenger miteinander austauschen, vielleicht dann nicht so privat ist, wie es sich anfühlt in dem Moment.
Ja. Was auch drin steht im Menschenrechtsartikel 12, das ist eigentlich eine 2-in-1-Packung, da steht auch drin, es darf keine Beeinträchtigung von Ehre und Ruf geben. Also keine willkürlichen Eingriffe, aber da steht auch diese Rufschädigung ein Stück weit mit drin. Und das wäre ja dann, wenn wir es ins Digitale übertragen, sowas wie Fake News, Nudifier vielleicht auch. Ne? Damit befasst du dich ja auch. Also was gibt's da für Fälle, die dir begegnet sind?
Also genau, es gibt ja sagen diesen einen möglichen Straftatbestand, wo auch immer wieder gesagt wird, dass bei Cyberstalking und digitaler Gewalt Betroffene sich darauf berufen können, ist eben auch Verleumdung. Also dass wenn zum Beispiel irgendjemand in meinem Namen meinen Account kapert und dann so tut, als würde ich etwas im Internet posten und dort eigentlich irgendwelche für mich schädlichen Inhalte verbreitet. Das wäre so ein Beispiel, finde ich. Und was wir jetzt immer öfter sehen, sind diese Nudifier, die du angesprochen hast.
Also müssen wir einmal kurz vielleicht erklären, ne? Also man kann Leute ausziehen im Prinzip. Man lädt ein angezogenes Foto rauf und dann ist
genau,
die Person nackt,
also,
ne?
Man zieht sie natürlich nicht aus, aber es gibt, es sieht und teilweise wirklich täuschend ähnlich aus. Also man kann Leute ist vielleicht auch irreführend, weil diese KIs sind darauf optimiert, nur Frauenkörper. Mhm. Quasi, da wird dann halt der angezogene Körper ersetzt mit einem nackten Körper. Das funktioniert aber nur bei Frauen. Also wenn man das mit Männern probiert, dann haben die halt eben auch Brüste zum Beispiel. Und das ist verboten, das zu tun, aber das interessiert die meisten dieser Anbieter nicht oder das ist oft gar nicht klar, wer steht hinter diesen Seiten. Und gleichzeitig ist es noch nicht mal auf einer App, es ist halt eine Webseite, die kann jedes Kind auf dem Schulhof auf seinem Handy, wenn es schon ein Smartphone
ist. Also ist ganz niedrigschwellig.
Sehr niedrigschwellig. Ja. Und das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt eigentlich ja oft in Spanien, in den USA, in Südkorea inzwischen wirklich diese massiven Skandale hatten, wo oft auch sowohl die Täterkreise sehr jung sind, als auch die Betroffenen. Und das oft an Schulen zum Beispiel stattfindet, ja, dass die Täterinnen da vielleicht auch ohne ein wirkliches Bewusstsein dafür, was sie tun, sich von Social Media Accounts Bilder gezogen haben von Mitschülerinnen. Es richtet sich eben in der Regel gegen Mädchen, Frauen. Dann eben diesen Nudifier benutzen und dann diese Nacktfotos in oder Fake-Nacktfotos in Chats untereinander verbreitet haben. Und das wäre so ein Beispiel, wo, ja, ich finde, Ehre ist ein schwieriger Begriff. Ja. Den würde ich wahrscheinlich selber gar nicht
mehr benutzen. Ich meine, es ist von 1948, ne? Aber genau.
Aber es passt vielleicht insofern, als dass, glaube ich, das, was dahinter steht, sagen, kulturell ist natürlich, das geht genau an diese Idee. Ja, also ich glaube, warum ist es denn, wenn ich eigentlich eine weiblich gelesene Person verletzen will, warum greife ich dazu, dass ich ein vermeintliches Nacktbild dieser Person verteile? Da geht es natürlich um Beschämung, es geht um Machtausübung, um Kontrolle, wie so oft in diesem Bereich digitale Gewalt. Und dahinter steht ja auch die Idee, dass gerade Frauen, der Wert von Frauen irgendwie kaputt gemacht wird in dem Moment, wo sie...
Wenn sie unrein sind oder
ja,
irgendwie so,
oder
genau.
In dem Moment, wo quasi etwas, das vermeintlich in so einer patriarchalen Logik ja dann eigentlich nur dem Partner, Freund, Ehemann zusteht, nämlich der nackte Körper, auf einmal für die ganze Öffentlichkeit im Internet steht, damit ist dann quasi der Wert kaputt. Also ich sage, das ist natürlich schrecklich, aber ich glaube, das
natürlich
ist
dieses
eigentlich...
Dieses Narrativ gehört dazu, damit es überhaupt funktioniert.
Genau, also ich glaube, darüber funktioniert der Schaden und die Verletzung, die dahinter steht. So.
Ja, und was aber ja immer gerne gemacht wird, was ja auch so ein Spektrum ist, ist einerseits, wie schützt man Menschen und ihre Privatsphäre durch Gesetze oder was auch immer und inwieweit sind die auch in der Verantwortung, sich selber zu schützen, also eben ihre Festplatten zu verschlüsseln, zu gucken, was lade ich hoch. Also wo stehst du da? Also wie viel Selbstverantwortung ist da auch angesagt? Oder kann man gar nicht so viele Schlösser an seine digitale Haustür anbringen, dass da nicht irgendjemand Quatsch mitmachen kann?
Klar ist Selbstverantwortung wichtig und natürlich bringt es was, wenn ich schaue, dass ich irgendwie in Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel mache, wenn ich mich meine Accounts einlogge, damit jemand nicht so leicht in sich in meinen Insta oder sonstige Accounts reinkommen kann. Aber ich finde gerade dieses Beispiel mit den Nudifiern zeigt, wie schnell das endet, weil was soll ich tun? Also soll ich dann
keine Fotos hochladen? Ist total
Foto
unrealistisch.
Natürlich kann man auch sagen, das ist irgendwie eine drastische Maßnahme, aber das kommt ja fast, im Analogen wäre das ja zu sagen, geh nicht auf die Straße, weil draußen könnte dir was passieren oder so. Das würde ja auch niemand sagen. Also man will ja weiterhin teilhaben im gesellschaftlichen Leben und gerade für junge Frauen, junge Menschen insgesamt, ist es ja irgendwie, findet das maßgeblich halt auch im Netz statt, diese Teilhabe. Und wenn es jetzt inzwischen nicht mehr darum geht, dass ich darauf achte, wem schicke ich Nacktfotos, sondern eigentlich ja selbst bekleidete Fotos von mir so verändert werden können, dass es aussieht, als wäre ich nackt, dann ist einfach ein Punkt erreicht, wo ich auch sage, was soll man da noch machen?
Ja.
Also natürlich kann man und sollte man auch Grenzen ziehen und sehr viele Gedanken sich darüber machen, was man wem schickt, aber man kann sich nicht gegen alles schützen.
Ja, danke, Chris. Das ist ein ernüchterndes Schlusswort, aber ich glaube ein sehr realistisches mit Bezug auf die digitale Privatsphäre.
Ja, danke dir für das Gespräch.
Das war Chris Köver von netzpolitik.org. Und wenn euch das Thema jetzt gepackt hat, dann empfehle ich euch wirklich sehr, den Podcast Systemeinstellungen zu hören. Da gibt es auch eine Folge zum Beispiel über das Kirchenasyl. Aber natürlich, bevor ihr das macht, bleibt ihr bitte hier noch kurz dran, denn wir haben wie immer eine Zugabe für euch. Und zwar den Menschenrechts-Hack, für den möchte ich euch heute jemanden vorstellen. Hallo Feli.
Hallo liebe Franziska.
Feli, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, warum du genau der Richtige bist für diese Rubrik.
In meiner Zeit als Fotojournalist habe ich viele Auslandsrecherchen gemacht und einen roten Faden, den ich in diesen Recherchen herausdestillieren konnte, war eben die Frage, wo werden Menschenrechte bewahrt und wo werden sie gebrochen?
Der Menschenrechts-Hack. Menschenrechte im Alltag verteidigen.
Heute, Feli, geht es ja um den Datenschutz im digitalen Raum, um Privatsphäre. Was für einen Hack hast du uns denn mitgebracht?
Es geht um Handystandorte. Das kennen wir ja alle. Wir teilen unsere Handystandorte oder eben nicht auf unserem Handy. Und der heutige Hack ist der Data Broker Checker. So ein schönes Wort, um es auszusprechen.
Data Broker Checker.
Data Broker Checker. Der Checker wurde im Zuge einer Recherche von Netzpolitik.org und dem Bayerischen Rundfunk entwickelt. Der Checker überprüft, ob dein Handystandort bereits von DatenhändlerInnen weitergegeben wurde. Ich weiß, klingt kompliziert, aber das Tool sagt einem dann sehr schnell, ob die Daten verkauft wurden oder eben nicht.
Aber kannst du noch mal ein bisschen erklären, warum überhaupt? Wieso sollte ich mir denn Sorgen machen, wenn meine Standortdaten verkauft werden, wenn ich gar nichts zu verbergen habe, wenn ich nichts Kriminelles gemacht habe?
Mit den Standortdaten vom Handy können sehr, sehr genaue Bewegungsprofile erstellt werden. Der Zusammenschluss der vielen einzelnen Daten, der wird dann eben gefährlich. Und das heißt, dass Firmen oder theoretisch sogar auch Geheimdienste sehen können, wo du dich aufhältst, wo du arbeitest oder wohnst, wohin du deine Kinder zur Schule bringst, wann und wohin du in den Urlaub reist und welche Orte du regelmäßig besuchst.
Mhm.
Also im Grunde wird dein Leben getrackt.
Ja.
Und das so oft, ohne dass du es merkst.
Und wie funktioniert es jetzt genau, der Data Broker Checker? Schritt für Schritt, was muss ich machen?
Nach dem Data Broker Checker kommt direkt der nächste schwierige Begriff, die Mobile Advertising ID.
Mhm.
Also zuerst musst du deine sogenannte Mobile Advertising ID rausfinden. Das ist eine Kennung, die dein Handy nutzt, um personalisierte Werbung zu schalten.
Mhm.
Und je nachdem, ob du Android- oder iPhone-Nutzerin bist, läuft es ein bisschen anders. Was benutzt du denn?
Ich wäre jetzt Android.
Okay, dann gehen wir doch erstmal Android durch. Also bei Android gehst du in deine Einstellungen und dort unter Werbung und findest dort sofort deine Mobile Advertising ID.
Und bei Apple, wie würde es da laufen?
Bei Apple bzw. bei iPhones ist es ein bisschen komplizierter leider, weil man eben diese Mobile Advertising ID mit einer App auslesen muss. Diese App kannst du aber einfach runterladen. Ich habe es selbst gemacht. Es hat 2 Minuten gedauert. Dann wird dir die Mobile Advertising ID gezeigt und du kannst die App danach wieder löschen.
Okay, und dann habe ich diese sehr lange ID, die ich mir korrekt irgendwo aufgeschrieben habe. Und was mache ich dann damit?
Dann gibst du die einfach in den Data Broker Checker ein. Also in dem Link, den wir natürlich hier verlinken werden. Und das Tool prüft dann, ob deine Daten in einem Datensatz von ungefähr 11 Millionen IDs auftauchen. Und am Ende bekommst du ein ganz klares Ja oder Nein.
Ich bin ja neugierig als Journalistin. Ich habe es natürlich versucht. Bei mir kam ein Nein.
Beruhigend.
Beruhigend erstmal. Was wäre denn gewesen, wenn ein Ja gekommen wäre? Also wenn meine ID in diesem Datensatz drin gewesen wäre?
Naja, wenn deine ID auftaucht, bedeutet das, dass deine Standortdaten an Data Broker, also an Firmen, die mit Daten handeln, weitergegeben wurde. Du kannst dann in den Einstellungen von deinem Handy nachsehen, welche Apps auf deinen Standort zugreifen.
Also bei diesen App-Berechtigungen, ne, wo man immer so hin und her schaltet.
Genau, und genau da kannst du dann den Zugriff einschränken oder sogar verbieten.
Okay.
Und eine andere Möglichkeit ist, dass du dich bei einer Datenschutzbehörde beschwerst, wenn du eben vermutest, dass deine Daten unrechtmäßig verkauft wurden.
So, dass ich dann, das eine wäre dann mehr in die Zukunft, da kann dann niemand mehr was damit machen, aber das andere wäre dann rückwärts, dass man es vielleicht nochmal eingefangen kriegt. Und was ist, wenn, also jetzt hatte ich ja diese erfreuliche Antwort, nein, heißt das, ich kann mich jetzt total entspannt zurücklegen oder bin ich noch nicht so ganz vom Eis, was meine Privatsphäre angeht?
Leider kannst du dich nicht ganz entspannen. Wenn deine ID nicht auftaucht, ist es schon mal ein gutes Zeichen, aber leider heißt es nicht, dass du komplett sicher bist. Der Datensatz, den netzpolitik.org hat, ist nur ein kleiner Ausschnitt des weltweiten Datenhandels. Es gibt also viele weitere DatenhändlerInnen, die die Information vielleicht trotzdem haben.
Okay, also das heißt, ich bin eben nicht in dieser einen Datenbank drin, die da ausgelesen wurde in diesem Tool. Und deswegen muss man natürlich auf seine Daten achten. Die Hörerinnen, die jetzt erstmal wissen wollen, ja oder nein, wo finden die denn den Data Broker Checker?
Den verlinken wir natürlich in den Shownotes der Folge. Und dort auf der Homepage findet ihr auch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr eure Mobile-Advertising-ID herausfindet und eben den Test durchführt.
Ja, danke dir, Feli. Ich kann es sehr empfehlen. Ich habe es auch geschafft, meine Mobile-Advertising-ID rauszufinden. Ich denke, ihr schafft es auch. Schaut doch mal rein, ist wirklich spannend. Das war unser Hack zum Thema Privatsphäre im digitalen Raum. Und in der nächsten Folge, da geht's um Wohnen in Würde. Würdest du uns da auch einen Hack wieder mitbringen?
Natürlich, sehr gerne.
Danke, Feli. Unser Gast in der nächsten Folge ist Dominik Bloh. Er hat als junger Mann 10 Jahre lang in Hamburg auf der Straße gelebt und hat über diese Zeit den Spiegel-Bestseller Unter Palmen aus Stahl geschrieben. Heute ist Dominik Aktivist und setzt sich für Obdachlose ein, zum Beispiel mit dem mobilen Duschbus Go Bagno. Ich spreche mit Dominik über das Menschenrecht auf Wohnen. Und dieses Recht, das verrate ich euch hier schon mal, umfasst viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder, hier bei Frei und Gleich, dem Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche. Und bis dahin schaut doch mal gerne, was wir sonst so machen, entweder beim Insta-Kanal Frei und Gleich oder auf unserer Internetseite freiundgleich.info. Dort erfahrt ihr zum Beispiel, wann unsere Human Rights Nights stattfinden. Da könnt ihr in entspannter Atmosphäre bei Musik, Drinks und Snacks MenschenrechtsbotschafterInnen kennenlernen und euch mit anderen Engagierten vernetzen. Denn Menschenrechte ist im Idealfall ein Tu-Wort. Also, let's Menschenrecht! Und ihr könnt auch ganz easy was für Menschenrechte tun, indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt und uns eine positive Bewertung gebt. Und wenn ihr Anregungen habt zum Podcast, dann schreibt uns gerne an info@freiundgleich.info. Ich bin Franziska Walser, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Das war Frei und Gleich, der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Moderation: Franziska Walser. Hack-Moderation: Feli Zernack. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign: Martin Mittank. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.